möchte uns für unsere Predigt ganz klassisch erstmal einen Bibeltext vorlesen, und zwar Psalm 62. Und da die Verse 2 bis 9. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt ihn alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Wir haben uns in meinen letzten Predigten, also immer dann, wenn ich dran war, mit dem Thema der Kommunikation zwischen uns Menschen beschäftigt. Und das kann gut sein, dass ich da auch noch mal so ein, zwei Predigten irgendwann nochmal nachschieb, aber ich habe gedacht, ich möchte zwischendrin jetzt nochmal das Thema in eine andere Richtung verschieben, nämlich in die Richtung der Kommunikation mit unserem Gott. Und so soll es speziell heute und auch wahrscheinlich noch das nächste Mal dabei um das Thema der Stille vor Gott gehen. Stille vor Gott als eine ganz wesentliche Form der Kommunikation, der Gemeinschaft mit ihm. Und wir wollen uns heute mal als erstes die Frage stellen, warum nur, und das mag uns ja mal irritieren, redet die Bibel so oft von Stille? Wenn unser Rezept für ein effektives Leben doch viel mehr in Leistung und Geschwindigkeit besteht. Lucy, du hast so schön eingeleitet, ne? 2025 in voller Fahrt. Wir alle merken es. Feiertage sind weg und es geht schon wieder so rasend schnell weiter, wie es begonnen hat. Warum ist das so, dass Gott hier eine ganz andere Schiene anscheinend fährt, dass ihm ganz andere Dinge wichtig sind? Warum soll unsere Seele denn überhaupt still werden? Na, wer rostet, der rastet. Umgekehrt, wer rastet, der rostet. Wir denken doch irgendwie immer, es muss was passieren, sonst passiert ja auch nichts. Und Psalm 62 ist dabei ja nur auch nicht die einzige Stelle, die von Stille spricht. Wir finden das Thema quer durch die Bibel. In Psalm 46, Vers 11 heißt es ja auch, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und bei diesem Vers wollen wir als erstes jetzt gleich mal stehen bleiben. Denn hier haben wir schon einen der wichtigsten Gründe für uns, regelmäßig diese Stille mit Gott und vor Gott zu suchen. Unsere Seele soll stille werden, damit wir überhaupt Gott erkennen können. Damit wir überhaupt Gott als Gott wahrnehmen können. Ein Gespür für ihn bekommen können. Und da gibt es auch mehrere Bereiche. Zuallererst geht es mal darum, dass wir in der Stille Gott überhaupt erstmal nur als eine Person wahrnehmen. Dass wir ihn als ein Gegenüber wahrnehmen. Ich möchte uns mal ein Beispiel dafür bringen. Wenn wir in unserem Alltag so richtig voll in Fahrt sind und mit unserer unruhigen Seele so durch den Tag laufen, dann begegnen wir ja vielen Menschen bei all dem, was wir so zu tun haben. Und das sind viele Menschen, die für uns in dem Moment, wo wir ihnen begegnen, trotzdem kein Gegenüber sind. Sie für uns nicht, wir für sie nicht. Sondern die für uns in diesem Moment einfach nur eine bestimmte Funktion erfüllen. Wir kaufen bei Menschen ein, wir holen uns bei ihnen irgendeine Bescheinigung ab, wir lassen sie gegen Bezahlung irgendeine Dienstleistung für uns verrichten. Ne, die Waren müssen abkassiert werden beim Supermarkt, die Haare müssen mal geschnitten werden. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann suche ich einen Zahnarzt auf, damit der irgendwie wieder wegmacht oder so. Das sind aber für uns jetzt nicht unbedingt Begegnungen, die da passieren, sondern es ist einfach nur, es geht um die Funktion, dass diese Menschen eine Funktion für uns erfüllen. Wir nehmen gar nicht zur Kenntnis, dass der andere, der mir dort gegenüber sitzt oder steht, ja auch eine Person ist, ein Mensch mit Gedanken, mit Empfindungen. Und es kommt gar nicht zu einer wirklichen Begegnung. Es kommt nicht zu einem echten Gegenüber von zwei Personen. Wir reduzieren Menschen oft einfach nur auf ihre Funktion. Es ist die Funktion, um die es uns geht. Ne, die Zahnschmerzen sollen weg. Die Haare sollen geschnitten werden. Das ist im Alltag ja auch völlig normal. Und wir können ja nicht mit jedem sofort irgendwie in eine Beziehung eintreten, mit dem wir so zu tun haben, rein funktionell. Nur, wenn unsere Seele immer so beschäftigt ist, dann kann das uns eben mit Gott ganz genauso gehen. Dann reduzieren wir Gott auch nur auf eine Funktion für uns. Dann soll er der himmlische Feuerwehrmann sein, der kommt und die Brände unseres Lebens löscht. Dann soll er der himmlische Handwerker sein, der so die ein oder andere Sache in meinem Leben mal repariert. Ne, da ist was kaputt gegangen und da soll er mal irgendwie einen Hebel ansetzen und dann soll das mal wieder laufen. Oder dann soll er irgendwie das himmlische Dienstleistungsgewerbe sein, der kommt und das Leben ein bisschen leichter macht, damit es ein bisschen mehr flutscht. Und wir vergessen, dass Gott zuallererst einmal eine Person ist und dass auch er uns als Person begegnen möchte und dass er von uns auch als Person wahrgenommen werden möchte, als jemand, der ein Herz hat, als jemand, der Empfindungen hat und Gedanken hat, als jemand, der geliebt werden will und der um unsere Liebe wirbt und kämpft, als eine Person, die von uns entdeckt werden will. So wie ich meinen Partner im Laufe der Jahre ja erst entdecke, immer wieder so ein Stückchen mehr. Einfach weil Gott ja auch uns lieb hat und auch uns als Person schätzt und will. Weil er ja von dir und deinem Wesen so angezogen ist, dass er darauf brennt, auch dich zu entdecken und an dir mehr dich zu erleben. Gott genießt es, wenn du ihm als Person begegnest, wenn du wirklich Zeit für ihn hast. Ist dir das noch klar? Um das wirklich zu verstehen und zu begreifen und zu erleben, müssen wir stille werden vor Gott, müssen wir unsere Seele mal zur Ruhe bringen vor ihm. Und das Ding ist, da gibt es keine Abkürzungen. Das wünschen wir uns ja so schnell und das erleben wir ja auch heute, dass es so oft geht, ne? Die Kurzwahltaste und mal schnell eine Google-Suche und so. Und dann ist man schon wieder im nächsten Thema drin. Es gibt da keine Abkürzung. Es gibt keinen effektiveren Weg, auch wenn manche Aufgaben bei uns Schlange stehen und uns drängeln und sagen, hey, ist grün, siehst du doch, fahr los und du hast noch einen Termin und lauf und schnell. Gott als wirkliches Gegenüber zu erleben, dafür braucht es Zeit und dafür müssen wir Zeit mit ihm verbringen und das ist gute Zeit, wache Zeit, nicht nur die 5 Minuten zwischen Fernseher ausmachen und einschlafen. Gott ist eine Person mit Gedanken und Gefühlen. Das ist das, was ich uns zunächst einmal einfach nochmal klar machen möchte. Und um ihn als Person zu erleben, müssen wir Zeit einsetzen. Und es ist gut, wenn wir an dieser Stelle auch ruhig mal was Neues ausprobieren. Ich will mal einmal kurz von mir was erzählen. Ich bin ja durch eine Reha gegangen und in dieser Reha geht es ja auch so um die Frage, was willst du denn in dein Leben neu einbauen jetzt nach dieser Krebserkrankung, nachdem du wieder gesundet bist und nachdem du diese Reha gemacht hast. Und dann geht es halt darum ja auch so, naja, was ist heute so angesagt, Achtsamkeitsübung. Also Sport ist natürlich immer das Erste, das sagen alle, ich mache zu wenig Sport und wir müssen uns mehr bewegen und so, das ist okay. Und das Zweite ist aber auch so auf seine Seele achten, eben Achtsamkeitsübungen machen, irgendwie zu schauen so, wie komme ich bei mir selber an. Dann gab es dafür dann noch so eine App und so, die wurde dann da hoch angepasst. Und die sollte man sich dann eben draufziehen. Habe ich auch schon versucht. Jetzt habe ich aber gemerkt, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich ich habe mit meinem Bruder gesprochen und der hat mir eine CD gegeben von Eva Maria Admiral. Weiß ich gar nicht, einige kennen sie von euch, ne? Die ist auch so als Theaterschauspielerin, christliche Theaterschauspielerin auch bekannt. Und die hat eine CD rausgebracht, die heißt erstmal Entspannen. Da sind so auch solche Dinge wie zur Ruhe kommen, Achtsamkeitsübung drauf, aber wirklich auch mit einem christlichen Hintergrund. Also es wird auch immer noch mal auf Gott Bezug genommen. Und das habe ich diese Woche gerade noch mal ausprobiert und gedacht, nur wenn du es sowieso schon machen musst, weil du es in der Reha versprochen hast, ne, deinen Therapeuten und so, da kannst du auch gleich irgendwie noch mal das einbauen, auch so in deinen Alltag, so auf die Art und Weise, wie du ja auch eigentlich mit Gott umgehen möchtest. Und ich darf euch sagen, hat gut funktioniert und ich freue mich auf die nächsten Male, wenn man so ein Stückchen ja auch angeleitet zur Ruhe findet. Denn das ist immer unser Problem, oder? Finde mal zur Ruhe. Setz dich mal auf deinen Sessel und finde mal zur Ruhe. Viel Spaß. Du siehst das Telefon, du hast das Handy, es klingelt einer an der Tür, dir schießen 1000 Gedanken durch den Kopf, das müsste ich doch machen und das. Und es ist ganz gut, sich da mal anleiten zu lassen. Zur Ruhe angeleitet zu werden, zu sagen, ich nehme mir jetzt diese Zeit und mache das und anders. Ich verspreche es euch, wird es nicht funktionieren in unserer Zeit. So, jetzt aber noch was Zweites. Unsere Seele muss auch still werden, damit wir dann Gottes Gedanken wahrnehmen und richtig verstehen können. Also das erste einmal, als uns klar wird, Gott ist eine Person. Das ist nicht nur eine Kraft. Das ist nicht nur ein Prinzip. Das ist nicht nur irgendwas in mir. Gott ist eine Person, das ist das Erste. Das Zweite, wir müssen still werden, um Gottes Gedanken wahrnehmen zu können und richtig zu verstehen können. Und da möchte ich euch nochmal einen Text von Jürgen Werth vorlesen, mit dem beschäftige ich mich zurzeit ja vermehrt. Und er hat immer so ganz nette Sachen so aufgeschrieben. Er schreibt einmal, Kurt Tucholsky, ein deutscher Schriftsteller von 1935, stöhnte Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Erstens Krach zu machen und zweitens nicht zuzuhören. Noch einmal 100 Jahre später hat dieser Krach gigantische Ausmaße angenommen. Wir werden Tag für Tag von einem gewaltigen Wörter- und Bilder-Tsunami überflutet. Das gute alte Fernsehen ist inzwischen ein Waisenknabe gegenüber dem, was wir heute geboten bekommen. Wer keine Informationen bekommt, ist schlecht informiert. Wer zu viele Informationen bekommt, aber auch. Denn wir wissen nicht mehr, was das alles bedeutet, was da alles auf uns einströmt. Alles steht gleichberechtigt nebeneinander. Wir haben kein Orientierungswissen mehr. Keine Maßstäbe für gut und böse, für richtig und falsch. Alles rauscht in uns hinein und durch uns hindurch. Und unsere inneren Ablagekörbe quellen über. Doch da meldet sich Jesus zu Wort, unerwartet. Leise spricht er, wie immer, leise und eindringlich. Was würde es dem Menschen helfen, wenn er alles wissen könnte über die Welt, aber dabei sich selbst, seine Mitmenschen und Gott verlieren würde? Ich staune. Jesus versteht meine Welt und er hat den Überblick nicht verloren. Er kennt sich aus, ist nie überfordert. Durch ihn ist die Welt ja geschaffen. Und deshalb hat er Orientierungswissen. Er ist selbst das Orientierungswissen. Er hat die Antworten, die ich brauche. Er ist die Antwort. Und nun kann er mir helfen, im Informationsdschungel unserer Zeit zu erkennen, was wichtig ist und was nicht. Bei ihm möchte ich in die Lehre gehen. Ihn möchte ich hören. Soweit Jürgen Werth. Und wir wissen, dass klingt sich nochmal ein an eine Stelle, die ich auch schon in den letzten Predigten gesagt habe. Zugang zu Fakten, Zugang zu Wissen haben wir genug. Was wir nötig haben, ist Orientierungswissen. Aber eines muss uns klar sein. Im Gegensatz zu einer Google-Suche werde ich die Gedanken Gottes, die Orientierung durch Jesus, nie einfach nur im Vorbeigehen auch noch mitnehmen können. Und das wird uns ja suggeriert, das sind wir so gewohnt, nicht wahr? Ein kurzes Eintippen und schon, ah ja, so ist das und weiter geht's. Das funktioniert in der Gemeinschaft mit Gott nicht. Wir werden das Reden Gottes nie wirklich verstehen, wenn er nur auch noch mal so einen kurzen Beitrag leisten darf zu all den anderen Stimmen, die auf uns einprasseln. Und vor allen Dingen dies, wir werden auch Gottes Wirken in unserem Leben, davon bin ich auch überzeugt, Gottes Wirken in unserem Leben nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße erleben, wenn es immer nur einfach durch ein Stoßgebet in unseren hektischen Tagesablauf rein soll. Und auch das sind wir gewohnt und auch das kennen wir. Und ich möchte euch auch sagen, Stoßgebete sind legitim und gut. Und wir dürfen sie zu Gott senden. aber doch bitte nicht nur Stoßgebete. Und wenn du mal dich anschaust, so wie viel Anteil hat das wirklich mit Gott auch Zeit zu verbringen? Und wo ist er einfach immer nur so, wir hatten es vorhin schon, so Dienstleister, ja, diese Hürde muss auch noch geschafft werden, Herr, greif ein. Er sagt zu uns, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Erkennt mich als Person. Er freut sich auf die Zeit mit uns, wenn wir Zeit einplanen mit ihm und zubringen mit ihm. Und erst dann, wenn wir das tun, bekommen wir auch so ein Empfinden für sein Wesen. Und erst dann werden wir auch, glaube ich, so beten, dass seine Macht sich auch und seine Hilfe sich auch bei uns zeigen kann. In noch viel größerem Maße, als das vielleicht durch ein Stoßgebet immer gerade nochmal so wieder über das nächste Hüppelchen rüber geht. Wenn das so unser Lebensstil mit unserem Gott ist, auf Dauer ist, glaube ich, arm. Da ist mehr. Da ist mehr zu entdecken, mehr zu holen. Aber wir müssen da auch ein bisschen was einsetzen. Im Psalm 65 wird das nochmal unterstrichen. Da heißt es im zweiten Vers, Gott, man lobt dich in der Stille. Haben wir den hier auch? Nee, den habe ich nur zum Vorlesen. Gott, man lobt dich in der Stille. Und wir fragen uns, wieso lobt man Gott denn in der Stille? Wir haben doch hier so eine schöne Gitarre. Und ein Schlagzeug sogar, kann man draufhauen. Und ein Keyboard. Und im Auto haben wir eine super Anlage. Und zu Hause haben wir einen Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer und alles Mögliche. Warum lobt man denn Gott in der Stille? Nun, weil man genau eben nur in der Stille Gottes Wesen und seine Person und sein Wirken erfährt. Und wenn uns das zu umständlich oder zu aufwendig ist in unserer lauten und hektischen Zeit, oder wenn uns das irgendwie antiquiert zu sein scheint, das passt nicht mehr so rein. Das ist irgendwie, ja, das hat man früher gemacht so. Dann werden wir, und davon bin ich überzeugt, werden wir wesentliche Erfahrungen in unserer Beziehung zu Gott nicht machen können. Man kann trotzdem leben. Aber man kann auch als Christ trotzdem leben. Aber ich glaube, wir verpassen das, wenn wir an dieser Stelle zu kurz treten. Wenn wir Gott erleben wollen, müssen wir unseren inneren Kompass mal anhalten von seiner ständigen Eigendrehung, um wieder Ausrichtung erfahren zu können, um seine Ansprache überhaupt wieder wahrnehmen zu können und links und rechts und gut und schlecht und wichtig und unwichtig auseinanderhalten zu können. Denn erst dann in der Stille vor ihm werden wir es erleben, wie er spricht und wie er hilft und wie wir Orientierung bekommen in all diesem Gewusel, in dem wir heutzutage drinstecken. Was uns überschwemmt und ja, uns kaum noch irgendwie Luft holen lässt. So, noch ein Punkt. Bis hierhin haben wir betrachtet, warum das wichtig ist, in die Stille vor Gott zu gehen. Jetzt wollen wir nochmal fragen, und damit werde ich heute nicht fertig, aber wir machen mal einen Punkt davon wenigstens noch. Wovon muss unsere Seele jetzt stille werden? Da gibt es verschiedene Dinge, die unsere Seele in Aufruhr bringen. Und da können wir uns aus der Bibel auch ein paar gute Beispiele geben lassen, so, wo das eben auch Menschen erlebt haben. Das erste ist dieses. Das steht, glaube ich, bei vielen von uns immer ganz, ganz oben von Furcht und Sorge. Ja? Unsere Seele muss stille werden von Furcht und Sorge. Das Volk Israel hatte mal so eine furchterregende Erfahrung machen müssen. Gott hatte sie unter dramatischen Umständen aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und so sind sie dann sehr hoffnungsvoll aufgebrochen in ihre neu gewonnene Freiheit, gemeinsam mit ihrem Gott. Und dann war es erstmal ein Marsch durch die Wüste, na gut. Aber als sie so eine Weile unterwegs sind, da dämmert es dem Pharao in Ägypten, Mensch, das war doch blöd. Diese nützlichen Arbeiter alle einfach so gehen zu lassen und 10 Plagen hin oder her, aber die hole ich mir zurück. Und dann schickt er quasi so sein Heer hinter ihnen und will sie entweder umbringen oder zurückbringen, eins von beiden. Und die Israeliten sind auf ihrem Marsch mittlerweile an einem Meeresufer angekommen und stecken damit quasi in einer Sackgasse, die kommen nicht weiter. Und als sie sich umdrehen, sehen sie der gesamte Horizont voller ägyptischer Krieger, hochgerüstet bis an die Zähne bewaffnet. Alles, was die Kriegsindustrie des damaligen Ägypten aufzubieten hatte, das steht ihnen hier gegenüber. Und das Spannende ist jetzt, wie sich die Israeliten verhalten. Wir lesen in 2. Mose 14. Als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn. Stoßgebet. Das ist ja okay. Und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir hier in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Also, sie wenden sich auf der einen Seite schon an Gott und schicken so ein Stoßgebetchen zu ihm hoch. Sie schrien zu Gott. Aber ihre Seelen sind so durcheinander und so aufgewühlt, dass sie gleich im nächsten Satz sich sarkastisch an Mose wenden und ihn fragen, sag mal, Mose, wenn du uns unbedingt umbringen musst, wieso dann noch den ganzen Weg bis hierher? Ja? In Ägypten gibt es auch Friedhöfe. Da hätten wir auch gleich bleiben können. Das war zwar ein Gebet vorweg, sie schrien zum Herrn, aber es kommt sofort dieser Vorwurf an Mose und da war überhaupt nichts an Zuversicht. Ihre Seelen waren viel zu aufgewühlt dafür. Furcht und Sorge hatte sie viel zu stark im Griff. Und Mose begreift an dieser Stelle, so geht das nicht weiter. Wenn wir jetzt hier Gottes Hilfe erleben wollen, dann muss zunächst mal unsere Seele still werden von Furcht und Sorge. Und deshalb tritt er dann dem Volk gegenüber und sagt, fürchtet euch nicht, sondern steht fest und seht zu, was für ein Heil, was für eine Rettung der Herr heute an euch tun wird. Denn so wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist ein starkes Stück. Das hat mehr vor sich, eine angriffsbereite Armee hinter sich. In solch einer Situation zu sagen, fürchtet euch nicht, da braucht schon irgendwie Muckis für. Genau das tut Mose. Er sagt, steht fest, haltet eure Seele ruhig. Das sind nur ein paar Ägypter. Und wenn ihr das tut und wenn ihr euer Vertrauen auf den Herrn setzt, dann werdet ihr vom Opfer zum Zuschauer. Denn dann werdet ihr sehen, was der Herr dort tun wird. Der Herr wird für euch streiten, wenn ihr stille sein werdet. Vielleicht ahnen wir ein bisschen was von dieser Kraft, die darin steckt, vor unserem Gott stille zu werden. Mit ihm in wirklichen Kontakt zu treten. Da ist viel mehr, als wir uns vielleicht einfach so vorstellen und ausmalen können. Wenn wir unsere Seelen vor ihm zur Ruhe bringen und nur auf ihn sehen. Und dann kommt noch eine ganz interessante Sache in unserem Text, denn bevor Gott seinem Volk jetzt Hilfe schenkt, wendet er sich nochmal an Mose und sagt zu ihm, warum schreist du denn jetzt zu mir? Das lesen wir nämlich auch in dem Text. Du sagst dem Volk, dass sie stille sein sollen, aber du selbst, du bist mindestens genauso furchtsam wie die anderen alle. Und hier kommt nochmal ein kurzer Absatz an Pastoren oder an Leute, die sonst irgendwie vorne stehen, die irgendwie Verantwortung tragen für eine Gruppe. Denn manchmal ist es viel leichter, andere Leute zu ermutigen, mal keine Angst, liebe Gemeinde, als selber seine eigene Seele auch Gott hinzuhalten. Und zu sagen, Herr, ich bin mindestens genauso unruhig wie die anderen. Mose hat hier nach außen in dem Volk gesagt, keine Panik, Gott ist doch da. Aber er war innerlich mindestens genauso aufgewühlt wie das Volk und hat innerlich genauso verzweifelt nach Gott geschrien. Und so wendet sich Gott zunächst mal an ihn und sagt, Mose, jetzt musst du aber auch erstmal still werden. Und erst als das geschieht, da kommt dann diese göttliche Anweisung, durch die dann tatsächlich durch Gottes Kraft das Ganze einen glorreichen Ausgang nimmt für die Israeliten. Lass mich das einfach zum Schluss nochmal so an uns weitergeben. Vielleicht bist du auch jemand, der geistliche Verantwortung trägt. Als Leiter einer Gruppe, einer Kleingruppe bei uns in der Gemeinde. Vielleicht als Familienmitglied, Familienoberhaupt, Elternteil, als Ehemann, als Ehefrau. Auch als Alleinerziehender oder als Alleinerziehende. Und vielleicht gibt es auch bei euch so eine ganze Menge die Dinge, die dir Furcht einflößen, die dich verzweifeln lassen wollen. Das ist nicht unbedingt jetzt gleich ein ägyptisches Heer, aber doch so Umstände, die einem Angst machen können, die einen unruhig machen können. Und rein theoretisch hast du das Lernziel dieser Predigt schon lange begriffen. Ne? Thomas hat angefangen mit dem Bibeltext, da wusstest du schon, ach ja, darum geht es heute. Weiß ich ja eigentlich schon. Und vielleicht verkündest du das deinen Leuten auch schon lange. Ihr sollt in die Stille gehen. Ihr müsstet mehr Zeit mit Gott in der Stille verbringen. Und dann werdet ihr Gottes Hilfe erfahren. Du weißt es und du versuchst, andere zu ermutigen, nur in dir selbst sieht es ganz anders aus. Innerlich überschlägst du dich fast dabei, während du nach außen redest, irgendwelche menschlichen Lösungen zu dir auszudenken oder auszuprobieren und die Sache irgendwie in den Griff zu kriegen. Und da ist nichts von dieser Ruhe und von diesem Gottvertrauen und der Gelassenheit, von der du nach außen sprichst. Gott fragt dich und fragt mich. Warum schreist du innerlich und drehst fast durch, während du nach außen die Parole ausgibst, ruhig Blut. Der Herr streitet für euch und ihr werdet stille sein. Geistliche Leiter, ganz egal, ob sie eine Gemeinde leiten oder eine Gruppe oder in einer Familie oder sonst irgendwo mit jemandem eine Leitungsfunktion haben. Geistliche Leiter sind zuallererst selbst herausgefordert, diese Lektionen, die sie nach außen weitergeben, innerlich zu verstehen und anzuwenden. Nicht perfekt zu sein. Gut unterscheiden. Nicht perfekt zu sein da drin. Nicht schon am Ende zu sein, bevor man was sagen darf. Das meine ich nicht. Dann dürfte ich gar nichts mehr sagen. Aber schon einfach zu wissen, ich muss das Erkannte auch auf mein eigenes Herz anwenden. Meine Seele soll stille werden von Furcht und Sorge, damit Gottes Hilfe kommen kann und wir seine Hilfe erfahren. Ich gebe uns das einfach mit als Herausforderung und glaube, dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, an dieser Stelle Erfahrung machen können damit, dass Gott zunächst in uns etwas Neues wachsen lässt und wir dann auch nach außen hin nochmal mehr eine Vollmacht, eine Art, etwas weiterzugeben haben, die bei anderen ankommt. Ich glaube, das möchte Gott uns schenken, wenn wir an dieser Stelle ihm auch so ein Stückchen Platz einräumen. Ja, soweit vielleicht erstmal für heute.